Flo?
Ja.
Weißt du, was die wichtigste Sache auf der Welt ist?
Nein.
Proteins natürlich. Guten Morgen und herzlich willkommen zu unserem neuen Format Sonntagvormittag, der Name ist Programm.
Wir wollen euch hier in unregelmäßigen Abständen den Soundtrack für ein ausgedehntes Frühstück liefern. Und die großen Themen, die es in unserem Hauptprogramm gibt, auf unseren Alltag runterbrechen. Dazu wollen wir über Lifehacks, Rezepte und alles, was das Leben sonst noch schön macht, sprechen.
Ich hoffe, ihr habt ein großzügiges Frühstück vor euch. Falls nicht, drückt jetzt Pause und macht euch eins. Ich möchte direkt an den Anfang unserer Sendung anknüpfen. Der war nämlich durchaus ernst gemeint. Protein kommt vom griechischen Proteus, das heißt der erste, der wichtigste und ist ein essentieller Baustein in unserem Körper. Er bildet die wichtigsten Bestandteile vieler Zellen und vor allem Muskeln. Aber auch global betrachtet ist Eiweiß eines der wichtigsten Themen in unserer Gegenwart. Es ist schon heute kein Problem, die Weltbevölkerung mit Kalorien zu versorgen. Das heißt, es müsste eigentlich keiner mehr hungern. Es ist dem Körper nämlich relativ egal, aus welchen Quellen die Kohlenhydrate und Fette kommen. Wichtig ist, dass die Nahrung einen gewissen Eiweißanteil hat. Und hier liegt der Hase im Pfeffer. Die meisten Eiweißquellen, auf die wir uns bisher verlassen haben, sind so schlecht für die Umwelt, dass wir dringend Alternativen brauchen, um die wachsende Weltbevölkerung zu ernähren. Jetzt kann man natürlich fragen, was ist so schlecht an den bisherigen Quellen? Schweine und Geflügel bekommen meist Kraftfutter, das zu großen Teilen aus Soja besteht. Dieses Soja wird meist in den Tropen angebaut, wofür der Regenwald gerodet wird. Entgegen aller Klischees sind Vegetarier da tatsächlich unschuldig, denn über 90% des Sojas wird als Tierfutter verwendet. Außerdem fördert rotes Fleisch die Bildung von Krebszellen, weshalb auch deswegen vom Verzehr größerer Mengen abzusehen ist. Fisch ist zwar wiederum sehr gesund, aber die Weltmeere sind heillos überfischt und die Fischereien noch schlechter reguliert als deutsche Massentierhaltung. Das heißt, auch auf Meeresgetier muss man unter nachhaltigen Gesichtspunkten eigentlich verzichten. Milchprodukte scheiden aus zwei Gründen aus. Zum einen stoßen Kühe viel Methan aus und Methan ist ein sehr klimaaktives Gas, etwa viermal so klimaaktiv wie CO2. Außerdem soll der Konsum von mehr als einem Viertel Liter Kuhmilch am Tag bei Männern Prostatakrebs fördern. Jetzt stehe ich persönlich.
Nur bei Männern? Entschuldige.
Ja klar,
Ist das nur bei Männern so?
ich
Okay.
glaube, Frauen haben keine Prostata.
Oh, ja, irgendwie habe ich
Meine
gerade so weit nicht gedacht. Okay.
ja, ich war mir jetzt auch nicht 100% sicher.
Ich hab Krebs gehört und da dachte ich, okay, aber nur bei Männern? Aber ja, ich glaube, das ist richtig.
Ja, aber jetzt stehe ich vor einem Dilemma, weil ich brauche täglich 160 Gramm Eiweiß. Wie soll das funktionieren? Und vor allem, wie soll ich ohne Magerquark leben? Zuerst eine gute Nachricht. Ein durchschnittlicher Erwachsener braucht zwischen 0,8 und 1 Gramm Eiweiß pro Kilo Körpergewicht pro Tag. Die müssen dann auf den Tag verteilt werden, weil der Körper pro Mahlzeit nur etwa 20 bis 30 Gramm Eiweiß zum Muskelaufbau verwenden kann. Alles, was drüber geht, geht einfach durch. Das heißt, ihr könnt, wenn ihr keine großen sportlichen Ambitionen habt, einfach zu drei Mahlzeiten täglich, morgens, mittags, abends, Hülsenfrüchte, Haferflocken und maßvolle Mengen an Fleisch oder Milchprodukten aus guten, nachhaltigen Quellen essen, dann ist das nicht gesundheitsschädlich. Und wie gesagt, wenn ihr, was weiß ich, Hühner aus Freilandhaltung, Kühe aus Weidehaltung, Milch von kleinen Bauernhöfen nehmt, dann ist das sicher auch nicht schlecht fürs Klima, weil die Bedingungen dementsprechend sind. Aber was ist jetzt, wenn wir wirklich Ambitionen haben und sehr sportlich sind und auch Muskeln aufbauen wollen? Dann sprechen wir nicht mehr von einem Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht, sondern schon von 2 Gramm Eiweiß Minimum. In meinem Fall ergibt das die vorhin erwähnten 160 Gramm Eiweiß, die ich am Tag essen muss. Das heißt, ich muss mindestens fünfmal täglich 30 Gramm Eiweiß zu mir nehmen. Jetzt gibt es natürlich zum Beispiel Proteinshakes auf pflanzlicher Basis, die da gut weiterhelfen können. Aber das ist auch nicht die ganze Wahrheit, weil spätestens ab dem zweiten Shake wird man zum biologischen Kampfstoff und ist nicht mehr sozialverträglich. Es gibt dann noch viele High-Protein-Produkte in den Regalen der Supermärkte und es werden immer mehr. Aber die taugen für eine wirkliche Ernährungsumstellung auch überhaupt nichts, weil entweder sind sie maßlos überteuert oder es ist halt lächerlich wenig Eiweiß drin. In Gedanken hängen geblieben ist mir da Das Eiweißmüsli von einem sehr bekannten Müsli-Hersteller mit nerviger Radiowerbung, das dann nur, glaube ich, 10 oder 11 Gramm Eiweiß hatte, wo normale Haferflocken halt einfach schon mehr haben mit 12%.
Weißt du zufällig, ob es irgendwas gibt, also ob es quasi eine Beschränkung gibt oder eine Regel gibt, ab wann man ein Produkt als High Protein oder sowas bezeichnen kann?
Nee, ich glaube, das ist total willkürlich.
Also das ist wahrscheinlich kein geschützter Begriff in irgendeiner Form, oder?
Also ich bin mir ziemlich sicher, dass dem nicht so ist. Die klatschen das natürlich jetzt auch auf ganz normale Produkte drauf, die von Natur aus viel Eiweiß haben, Käse zum Beispiel, um die Leute darauf hinzuweisen. Ja. Dann gibt es Sachen, die künstlich gepitcht wurden, wie diese High-Protein-Puddings, die jetzt überall auftauchen, schon seit einer Weile. Da wird halt einfach irgendein ganz billiges Eiweißpulver drin sein, irgendein Molkeisolat. Aber ich glaube, an und für sich ist es nicht geschützt. Da, wie gesagt, dieses Eiweißmüsli, 11%, das ist ein schlechter Witz. Da kannst du auch Haferflocken essen und die kosten ein Zehntel von diesem Müsli.
Ja, klar. Ja, wir haben heute erst nachgeschaut tatsächlich. Also die Haferflocken, die wir daheim hatten, hatten 13,5 oder sowas in die Richtung.
Genau.
Gramm Proteine.
Und in diese Richtung möchte ich tatsächlich auch gehen mit meinem Text heute. Ich habe mich nämlich mal hingesetzt und recherchiert, welche Eiweißquellen zum einen nachhaltig sind, also nicht den Planeten zerstören, welche gesund sind, also von denen man auch wirklich, die man massenhaft verzehren kann, ohne dass man gesundheitliche Folgen fürchten muss und die man sich eben auch leisten kann, weil das ist ja das Problem mit dieser ganzen Nachhaltigkeitsgeschichte und dieser ganzen Bio-Geschichte. Alles, was irgendwie nachhaltig ist, ist teuer, also das ist immer ein ziemlich elitäres Ding. Und weil ich finde, dass zumindest gesunde und sportliche Ernährung nicht elitär sein sollte, und auch nachhaltige sportliche Ernährung nicht, habe ich mich mal hingesetzt und geschaut, welche Lebensmittel man eben gut und billig kaufen kann und ein kleines Ranking aufgestellt. Gerechnet habe ich mit dem Preis pro Gramm Eiweiß in den Lebensmitteln, weil es sind mal trockene, mal nicht trockene, also Lebendgewicht. Und um das eben vergleichen zu können, habe ich den Preis pro Gramm Eiweiß bestimmt. Starten möchte ich mit einem Klassiker der veganen und vegetarischen Küche, dem Tofu. Im Grunde genommen ist das Käse aus Sojabohnen, stark in der japanischen und asiatischen Küche beheimatet. Hat so, glaube ich, um die 14-15 Gramm Eiweiß auf 100 Gramm. Ich habe jetzt mal, wie die anderen Produkte, auch mich bei DM umgeschaut. Einfach, weil ich das zum einen im Internet gut gefunden habe, die Preise, und zum anderen, weil es in vielen Supermärkten, gerade in den Discountern, Geschichten wie Tofu etc. einfach nicht gibt. Und ich muss es ja vom selben Anbieter wählen, damit es vergleichbar ist. Also könnt ihr auch sicher woanders kaufen oder kostet woanders sicher dasselbe.
Achso, also du hast jetzt eigentlich alles beim DM eingekauft.
Genau, ja. Aber nur zwecks der Vergleichbarkeit, nicht aus irgendwelchen Präferenzen heraus.
Ja.
Genau. Tofu kostet pro Gramm Eiweiß 6,3 Cent. Das heißt, wenn ihr euch so einen Block für, das waren es glaube ich 1,65 Euro kauft, das sind 200 Gramm, esst ihr so ein Ding, dann habt ihr eure 30 Gramm für die Mahlzeit beisammen. Dann kostet eure Mahlzeit mit diesem Tofu 1,89 Euro, also zumindest für den Eiweißgehalt. Und das hat ja auch ein bisschen restliche Kalorien, das heißt, ihr braucht nicht mehr so viele Beilagen. Das Ganze gibt es jetzt auch noch als Sojaschnetzel. Das ist dann eine Trockengeschichte. Also sind einfach so bröselige Sojakörner. Daraus kann man zum Beispiel ganz nett eine Bolo machen. Also hat ungefähr die Konsistenz von Hackfleisch. Und wenn man es anständig würzt, schmeckt das tatsächlich auch. Die sind ein bisschen billiger. Die kosten 5 Cent pro Gramm.
Also die Schnetzel selber sind relativ geschmacksneutral, nicht wahr?
Ja, total.
Hast du schon mal gemacht?
Ja. Machen wir tatsächlich relativ häufig. Eben für so Bolo-Geschichten, da geht es eigentlich ganz gut.
Okay.
Ja. Es ist wie Tofu im Allgemeinen, das schmeckt nach gar nichts im rohen Zustand, aber wenn man das anständig würzt, dann kann man tatsächlich was draus machen. Wie mit anderen Gerichten halt auch.
Hab ich dich eigentlich auf die Sojaschnetzel gebracht? Oder?
Ja, total. Du hattest mir mal ein Foto geschickt.
Hab ich das richtig im Kopf noch?
Ja, schau mal. Ja, genau, wegen dem hohen
Ich Dingern. Sag grad, Matze, viel Eiweiß, schau mal.
Ja, und vollkommen zu Recht. Und seitdem bin ich angefixt. Und ich finde es, wie gesagt, auch ganz kosteneffizient. Der nächste Punkt auf meiner Liste ist ein Klassiker der orientalischen Küche, nämlich Kichererbsen gehören zu den Hülsenfrüchten. Bohnen und Linsen haben zum Beispiel ähnliche Werte. Da haben wir in der im Lebendgewicht ungefähr 7% Eiweiß drin. Das kostet dann 6 Cent, 3 Cent teurer als der Tofu. Allerdings habe ich auch die aus dem Glas gekauft. Die aus der Dose sind sicher billiger und die kriegt er auch beim Discounter. Das kostet dann weniger. Ist eben auch eine Pflanze, deswegen klimaneutral. Preis pro Mahlzeit, wenn ihr damit euren Eiweißbedarf decken wollt, ist etwa so hoch wie beim Tofu, auch knapp 2 Euro. Allerdings muss man natürlich schauen, was kann man aus Kichererbsen überhaupt kochen. Es gibt zum Beispiel Kichererbsenmehl, daraus kannst du Pfannkuchen machen, das schmeckt dann auch ganz geil. Und da dann irgendwas drauf, das ist okay. Aber Kichererbsen an und für sich...
Wobei das Kichererbsenmehl tatsächlich echt teuer ist.
Das stimmt, also, ja.
Zumindest, also ich habe letztens eins gesucht, weil du mich drauf gebracht hast, wegen den Kichererbsen-Pfannkuchen, die du gemacht hast, glaube ich. Wo ja auch Kichererbsenmehl drin war. Und dann war ich beim Edeka gestanden und wollte halt schauen, ob ich eins kriege. Und erstmal hat es ein bisschen gedauert, bis ich überhaupt eins gefunden habe. Und dann war es, glaube ich, von in dieser Alnatura-Ecke oder sowas in die Richtung. Und da hätte dann die Packung irgendwie, also, ich weiß nicht, was war es denn? Das war so 250 Gramm Packung oder irgendwie sowas, also was Kleines. Und die hat dann aber schon 3 Euro oder sowas in die Richtung gekostet, glaube ich. Also, wo ich mir dann dachte, das ist mir jetzt echt zu teuer. Das ist mit einem, also, mit einem normalen Mehl kannst du das nicht vergleichen, logischerweise. Aber das war mir dann ein bisschen zu viel und dann habe ich es doch stehen lassen.
Nee, kannst du wirklich überhaupt nicht vergleichen. Das ist dann, glaube ich, eher so eine Geschichte für Leute, die kein Gluten vertragen. Allerdings muss man dazu sagen, du hast halt dann für dieses Geld auch die ganze Mahlzeit und nicht nur den Eiweißlieferanten, sondern die Beilage ist halt auch dabei. Brauchst du quasi nur noch Gemüse. Das muss man fairerweise sagen. Aber du hast es richtig angesprochen, es ist ein total elitäres Ding. Gerade das Alnatura-Zeug ist sackteuer. Und jetzt, wenn du kein Mittel- bis Gutverdiener bist, kannst du dich davon nicht auf regelmäßiger Basis ernähren. Aber was man aus Kichererbsen noch viel besser machen kann als Mehl, ist Hummus tatsächlich. Hummus wird im Grunde genommen aus Kichererbsen und Tahin gemacht. Tahin ist Sesampaste, einfach gemahlener oder gekochter Sesam, da bin ich mir nicht ganz sicher. Kennt man aus der orientalischen Küche. Hat insgesamt um die 15% Eiweiß, wenn man den Hummus fertig gemischt hat. Wie gesagt, Tahin und Kichererbsen halb-halb. Und da wären wir dann schon bei 6,1 Cent für das Gramm Eiweiß, also sogar 2 Cent billiger als beim Tofu. Und es schmeckt auch bedeutend besser. Hummus geht eigentlich zu ziemlich allem. Hummus kann man auch zu Fleisch essen, wenn man Bock drauf hat. Schmeckt erstaunlich gut. Ich persönlich mache es ganz gern, wenn ich fleischfrei essen möchte, dass ich mir so Fladen kaufe. Da dann dick Hummus draufstreiche, also auf jeden 100 Gramm. Da komme ich insgesamt ja auf meine 30 Gramm Eiweiß für die Mahlzeit, schön Grillgemüse drüber und dann schmeckt es auch anständig.
Ich habe mal kurz nachgeschaut, Tahin ist eine Paste aus fein gemahlenen Sesamkörnern.
Ah, okay.
Also ich glaube, die sind einfach fein gemahlen, vielleicht kommt dann noch, ich meine, im Sesam ist ja auch jede Menge Öl, sind ja jede Menge Öle drin, glaube ich auch.
Ja, auf jeden Fall, sehr fettig.
Ich denke mal, wenn du es so kaufst, die tun wahrscheinlich noch irgendein anderes Öl oder sowas dazu, damit es ein bisschen billiger ist. Also ich meine mal nachgeschaut zu haben, was da so drin ist, aber so genau im Kopf habe ich es jetzt auch nicht mehr.
Also an und für sich muss es eine relativ reine Geschichte sein, weil ich glaube, die Tahin an und für sich hat 24% Eiweiß. Das heißt, so viel könnt ihr da gar nicht mehr gestreckt haben. Weil da bist du eigentlich schon an dem Maximalen, was so ein Samen oder eine Nuss haben kann. Thema Nuss. Es wird ja ganz oft, oder ich habe es ganz oft gelesen, dass Nüsse als die Eiweißlieferanten für Veganer gepriesen werden. Und an und für sich sind Nüsse auch super Lebensmittel, enthalten viele Vitamine, gesunde Fette und viel Eiweiß. Aber zum einen musst du erstmal so viele Nüsse essen können, dass du damit deinen Eiweißbedarf deckst. Also das ist praktisch nicht machbar, zumindest in größeren Dimensionen, wenn wir jetzt wirklich von sportlichen Ambitionen ausgehen. Das ist nicht praktikabel, so viele Nüsse zu essen. Und außerdem ist es teuer. Weil mit 11 Cent pro Gramm Eiweiß, ich habe mir da jetzt einfach irgendeinen Nusskernmix rausgenommen, ist es knapp doppelt so teuer wie Tofu. Also ihr müsstet dann schon wieder 3,30 Euro für eure 30 Gramm Eiweiß zahlen. Und das ist schon wieder nicht praktikabel. Und außerdem, wie gesagt, kein Mensch kann so viele Nüsse essen. Was ich noch gefunden habe, und das fand ich total spannend, das möchte ich eigentlich mehr pro forma reinpacken, weil es ist nicht wirklich praktikabel bisher, aber höchst interessant, weil es, glaube ich, Zukunft hat. Und das ist Heimchenmehl. Heimchen sind ja, ich glaube, kann man gemeinhin als Heuschrecken bezeichnen. Sprich, es handelt sich hier um Insektenmehl. Und ich wusste lange nicht, dass die in Deutschland überhaupt verkauft werden dürfen. Ich weiß, dass das in Afrika ein Ding ist, in Asien, eigentlich in allen Ländern außer Europa und Amerika, glaube ich. Es ist ja ein Ding, Insekten zu essen. Und an und für sich ist das ja eine total gute Sache, weil die extrem effizient sind. Du kannst eigentlich aus 1 bis 2 Kilo Futter 1 Kilo Insekten rausbekommen. Bei einer Kuh sind es ungefähr 16 mal so viel. Und darum ist die auch so schlecht fürs Klima, weil die das meiste einfach wieder rausfurzt, das meiste Futter. Und deswegen sind Insekten auch sehr billig zu produzieren, haben tolle Nährwerte, enthalten zum Beispiel Omega-3-Fettsäuren, sind also gut fürs Herz und nicht schlecht, wie zum Beispiel Rind- oder Schweinefleisch, und haben auch tolle Eiweißwerte. Jetzt ist es aber so...
Omega-3-Fettsäuren sind doch die, für die man eigentlich dann oft sagt, man soll regelmäßig Fisch essen, nicht wahr?
Genau, ja. Gerade Fettfisch, Lachs und solche Geschichten gibt es auch als Präparate, aber auch total sinnlos und überteuert. Und die haben das eben. Also sind sehr gut für die Gesundheit, sehr eiweißreich, sehr effizient und müssten deshalb sehr billig sein, meint man. Aber mit 21 Cent pro Gramm Eiweiß kosten die Dinge ein Vermögen. Das heißt, ihr müsstet 6,30 Euro für 30 Gramm Eiweiß hinlegen. Was wieder nicht praktikabel ist. Das ist so wie, oder kostet so viel wie Fleisch aus wirklich guter Haltung eigentlich, wenn du es vom Metzger holst. Würde man nicht erwarten. Ich vermute mal, es liegt daran, dass wir in Deutschland da sehr starke Restriktionen drauf haben und dass das halt überhaupt noch nicht in Masse angefertigt wird. Das ist ein totales Nischenprodukt. Und wenn man das in einem anderen Maßstab machen würde, würden die Preise sicher sehr schnell fallen.
Aber inwiefern gibt es da Restriktionen dagegen, sage ich jetzt mal? Das verstehe ich nicht ganz. Also wo kommt das her? Warum sollte man die nicht bei uns verkaufen und essen dürfen in dem Sinne? Also das ist halt kulturell nicht wirklich da, sage ich jetzt mal, bei uns, oder? Aber mehr ist mir da nicht bekannt, deswegen frage ich jetzt so blöd.
Ich bin auch kein Experte, aber ich weiß, dass es zumindest starke Auflagen gibt, was das angeht. Weil viele Menschen dem sehr skeptisch gegenüberstehen, dem Thema. Weil ich glaube auch von den gesundheitlichen Aspekten her, weil das bei uns einfach nicht Usus ist. Ich vermute mal, dass da auch sehr viel Lobby dagegen spricht natürlich. Aber bisher hat sich das auch einfach nicht durchsetzen können. Und das ist vermute ich mal der größte Punkt. Die Leute wollen es nicht und darum gibt es das nicht im größeren Maßstab und darum ist es so teuer. Das ist ja mit allen Dingen so, wenn du sie...
Ja, aber schade eigentlich.
Ja, total. Vor allem, das ist ja auch tierschutztechnisch eine ganz andere Hausnummer. Du kannst Insekten ganz anders halten als höher entwickelte Lebewesen. Auf viel kleinerem Platz, ohne dass die viel davon mitkriegen.
Viel, viel kleiner, viel effizienter. Ja, das erinnert mich an die Doku, die du mir gezeigt hast, diese Arte-Doku.
Ah, genau.
Mit den Franzosen, die quer durch die Welt irgendwie gefahren sind und sich auf ihrem Segelschiff auf kleinstem Platz ein Ökosystem aufgebaut haben, wo sie unter anderem mit, ich glaube, mit irgendwelchen Insekten gezüchtet haben und so weiter und so fort.
Ja, genau. Der Plan war, dass sie auf ihrem Katamaran autark leben können und da quasi Kreislaufwirtschaft etablieren. Und ich glaube, da ging es konkret um Soldatenfliegen heißen die, glaube ich. Die fressen anscheinend alles. Und der Plan war, wenn ich mich richtig entsinne, dass die Soldaten fliegen, die Larven davon, die sollen den Müll an Bord fressen. Und die Menschen essen dann die Larven der Fliegen. Und die sich, verpuppen, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, die dann übrig bleiben, die frisst die Laufente. Die haben sich so eine richtig süße Laufente angeschafft. Das war putzig. Und die haben die halt wirklich in der Kiste gehalten. In der sehr kleinen. Und das hat funktioniert und die haben die nur von Abfällen ernährt. Also ist auf jeden Fall ein Modell, das zukunftsträchtig sein kann und darum habe ich es hier reingenommen. Es ist zwar finanziell noch nicht lukrativ oder auch nicht anwendbar für den Verbraucher jetzt im größeren Stil, aber ich denke, in Zukunft ist das unsere Ernährung und das Modell der Zukunft. Und ich denke mal, wenn man das dann anständig würzt und das Zeug in Mehlform kriegt, also nicht mehr sieht, wo es herkommt, dann kann man das auch gut essen. Aber ich will hier gar nicht weiter festhängen, bin auch schon fertig mit meiner Liste, möchte einen Testsieger küren, nämlich in Preis und Geschmack ist es der Hummus. mit, ich wiederhole es nochmal, 1,50 Euro pro 30 Gramm Eiweiß. Einfach zwei schöne Fladen machen und Grillgemüse drauf. Schmeckt super gut, ist sehr gesund wegen den Ölen aus dem Sesam. Dazu kommt noch Olivenöl, hat auch viele Vitamine, Zitrone ebenfalls. Knoblauch ist gut fürs Herz. Das heißt, wir haben hier ein sehr rundes, sehr gesundes Lebensmittel mit viel Eiweiß, das eben auch gut schmeckt und vielseitig anwendbar ist.
Schön, macht es sehr interessant. Ich werde auf jeden Fall ein bisschen was draus mitnehmen, wie ich vielleicht auch in meiner Ernährung ein bisschen was umstellen kann. Und ich denke, für die Zuhörer war da auch was Interessantes dabei, auf jeden Fall. Ich möchte jetzt ein bisschen in eine andere Richtung gehen. Und zwar habe ich euch heute zwei Tipps fürs Leben geben. Nennen wir sie Lifehacks. Nachdem meine Expertise vor allem in der Welt der Software liegt, habe ich euch heute zumindest metaphorisch eben zwei Tipps für den Alltag am PC mitgebracht. Und zum einen ist es das Notizprogramm Notion, wobei es eigentlich treffender als ein Organisationsprogramm eigentlich bezeichnet werden sollte. Und mein zweiter Tipp ist die Bild-in-Bild-Erweiterung von Google Chrome. Und ich möchte jetzt erstmal was über Notion erzählen. Also man schreibt es N-O-T-I-O-N, für jemanden, der es gleich nachschauen möchte. Und das ist sozusagen mein Tipp für die Produktiven unter euch. Notion ist ein Notizprogramm, in dem man eigentlich alles machen kann, von Bildern einfügen, Tabellen erzeugen, mathematischen Formeln niederschreiben, einfache Formatierungen setzen, To-Do-Listen erstellen, Erinnerungen setzen auf einen bestimmten Eintrag. Es gibt Timelines, es gibt Kanban-Boards und ähnliches, oder Boards, mit denen man seine Aufgaben visualisieren kann, was sehr hilfreich sein kann, um irgendein Projekt oder sowas zu organisieren oder was man halt sonst so macht, auch im persönlichen Bereich. Es gibt Formatvorlagen für alle möglichen Zwecke und das Allerwichtigste bei dem Ganzen ist eigentlich das, du kannst es auf allen deinen Geräten installieren. Es gibt es für Mac, für Windows, für iOS, für Android, alles, was man sich vorstellen kann. Du kannst einen Account verteilt auf alle Geräte verwenden und es ist komplett kostenlos. Also ich habe es bei mir persönlich, ich habe es auf meinem Handy installiert, ich habe es auf meinem PC installiert, ich habe es auf meinem Laptop installiert. Es ist alles immer perfekt synchronisiert und es funktioniert und es ist schnell und es ist super. Also ich habe da keinerlei Mangel entdeckt und wie gesagt, es ist auch komplett gratis, was das angeht. Das Einzige, was man nicht tun kann, ist, dass man seine Notizen direkt mit anderen Notion-Nutzern irgendwie teilen könnte. Für so ein Feature muss man dann zahlen. Ich glaube aber, dass für das, was das Tool tatsächlich liefert und für das, was man es auch in der Gratis-Version hernehmen kann, ist es mehr als fair, dass man für eine Team-Version sozusagen dann ein bisschen was zahlen muss. Wie viel das genau ist, habe ich jetzt nicht nachgeschaut. Ich verwende das Tool selber jetzt seit Mitte März, also seit die Uni eigentlich angefangen hat bei mir und habe die Möglichkeiten von dem Ganzen noch lange nicht erschöpft. Also den Text, den ich mir hier zur Folge auch aufgeschrieben habe, den habe ich in Notion geschrieben. Ich habe Notizen zu jeder Vorlesung darin gemacht bis jetzt und teilweise auch mit Screenshots von irgendwelchen Folien dazu, die ich dann einfach schnell reinkopieren konnte und so weiter und so fort. Also deine Möglichkeiten sind eigentlich keine Grenzen gesetzt, außer deine eigene Kreativität. Es gibt Templates für alle möglichen, also Vorlagen für alle möglichen Anwendungsfälle von Notizen für Vorlesungen von bis zu deiner wöchentlichen Agenda und irgendwelchen Listen, einer Reading-List hier zum Beispiel, habe ich ein Template vor mir oder ein Journal, also ein Tagebuch und keine Ahnung was. Also wirklich eigentlich alles, was man sich vorstellen kann, kann man in diesem Ding irgendwie umsetzen. Es wurde alles schon mal angedacht und alles schon mal gemacht. Und es ist schnell, es ist performant und es ist eigentlich extrem vielseitig, wie ich jetzt schon gesagt habe. In kurz, es ist eigentlich alles, was ein Microsoft OneNote nicht ist. Für die unter euch, die Microsoft Office nutzen und den Pain kennen, der damit einhergeht, so ein Notizprogramm von OneNote, also das OneNote-Notizprogramm verwenden zu wollen, die das mal versucht haben. Ich habe es mehrfach schon versucht, angefangen und dann irgendwann wieder aufgehört, weil es mir einfach ein bisschen zu meh immer war und zu, ja, weiß ich nicht. Ich war nie wirklich begeistert davon und wie gesagt, ich nehme Notion jetzt seit ungefähr einem Monat her und alles, was man sich vorstellen kann, kannst du in Notion eigentlich besser machen. Du kannst auch leicht, es gibt auch so Befehle, die man machen kann. Das heißt, du tippst einfach slash und dann kannst du nach einer bestimmten Sache suchen, zum Beispiel slash reminder. Und wenn du slash reminder machst, dann kannst du da eine Erinnerung setzen und dann wirst du in der App auf deinem Handy, aber auch am PC benachrichtigt, wenn halt die Zeit dann gekommen ist. Und dann wirst du auf deine Notiz da eben hingewiesen und kannst halt auf eine Aufgabe dich erinnern oder was auch immer oder an den Termin oder also du kannst wirklich alles machen, von persönlicher Terminplanung bis zu professioneller Organisation. Wie gesagt, also so für diejenigen, die jetzt unter Timeline und Board sich nicht wirklich was vorstellen können, wer schon mal irgendwas in Richtung Projektplanung machen musste, der hat vielleicht da schon mal mehr Kontakt damit gehabt. Aber letztlich halt Aufgabenorganisation über den Kalender, um dann zu schätzen, okay, wie lange brauche ich für mein Projekt oder für meine Aufgaben, wann werde ich damit fertig. All das und noch viel mehr kannst du eigentlich hier machen. Und ich bin da eigentlich immer schnell, irgendwas an solchen Sachen zu finden, die ich dran auszusetzen habe. Aber hier gibt es eigentlich nichts, was irgendwie dagegen spricht. Und ich habe sogar Matze auch mal empfohlen. Und ich glaube, der fängt jetzt auch mal damit an, oder?
Ja, das klingt auf jeden Fall total spannend. Ich habe es mir auch schon runtergeladen, aber noch nicht genauer reingeschaut. Klingt aber tatsächlich nach der Erfüllung meiner Wünsche. Wie du sagtest, war ich bisher nur mit den üblichen Billo-Programmen geknechtet, zum Beispiel auf dem Android. Und dieses Notizprogramm kann ja gar nichts. Und ich brauche eigentlich für ganz viele Dinge Listen, weil ich mir nichts merken kann. Und schreibt, ich brauche was für meinen Trainingsplan, ich brauche was für meine Einkaufsliste und dann am besten noch was für die Uni, dann für die Arbeit, wo ich meine Termine habe. Gerade mit mehreren Jobs ist das ja schwierig.
Genau, ja, also an sich kannst du das alles locker machen. Wenn du jetzt sagen möchtest, du willst eine Einkaufsliste irgendwie mit der Conny dann auch teilen oder so, dann müsstest du vielleicht den gleichen Account verwenden oder sowas. Aber ansonsten, wie gesagt, ist eigentlich alles möglich, was man sich vorstellen kann und die einzige Grenze, die es eigentlich gibt, so, jetzt habe ich es, die einzige Grenze, die es eigentlich gibt, ist die, die du dir selbst setzt, weil du nicht weißt, wie du irgendwas da in dem Programm umsetzen sollst, aber an sich kannst du da nicht alles machen. Und von meinem Tipp für die eher Produktiven unter euch, gehe ich jetzt über zu einem Tipp für eher die Unproduktiven, die Faulenzer. Da zähle ich mich auch selber dazu. Und zwar ist es die Bild-in-Bild-Erweiterung von Chrome. Es klingt jetzt relativ unspektakulär, aber es ist doch ein Anwendungsfall, den ich öfter mal habe. Für alle, die monotone Aufgaben erledigen müssen und an wenig spannenden Meetings, Online-Unterricht oder Vorlesungen teilnehmen müssen. Die Picture-in-Picture-Erweiterung von Google für den Chrome-Browser ist dann genau das Richtige für euch. Das Konzept sollte, glaube ich, jedem einigermaßen klar sein. Sagen wir, ihr wollt nebenher zur Vorlesung ein YouTube-Video schauen. Dann macht ihr einfach den Tab mit dem YouTube-Video auf, was ihr schauen wollt, und dann klickt ihr auf die Picture-in-Picture-Erweiterung. Für alle, die es nicht wissen, die Erweiterungen werden allgemein rechts oben immer angezeigt in Chrome. Das ist so ein Puzzlestück-Symbol. Und da klickt ihr einfach drauf und dann öffnet sich das einfach in einem kleinen Fenster. Und dieses kleine Fenster ist quasi über allen anderen. Also es wird über der Vorlesung angezeigt, es wird über allen euren anderen Programmen angezeigt und ist in der Größe anpassbar. Und es sind halt keine unnötigen Rahmen oder irgendwas außenrum. Es ist wirklich nur der Player selber. Und genau, Lautstärke, Untertitel etc. Solche Sachen kann man natürlich immer noch in dem YouTube-Tab dann einstellen, umstellen. Und es geht sehr schnell, es ist super sauber. Wie gesagt, keine unnötigen Details sind da noch dabei, sondern es ist wirklich nur das Video. Und das Beste kommt eigentlich noch. es ist eigentlich egal, auf welcher Website du dich befindest, was du für ein Video schauen möchtest, ob das jetzt YouTube ist, ob das Twitch ist, ob das Netflix ist, ob das Amazon Prime ist, ob das irgendeine Website ist, die jetzt nicht unbedingt jeder kennt. Wenn es ein normaler Media Player ist, normaler Video Player, dann sollte es eigentlich funktionieren. Also ich habe die Grenzen des Ganzen jetzt noch nicht bis aufs Letzte ausgetestet, aber ich habe eigentlich noch nichts gefunden, was mit dem Ganzen nicht funktioniert. Von daher sehr empfehlenswert für jeden, der nebenbei gerne mal ein Video schaut, wenn er irgendwelche Sachen macht. Wenn er vielleicht irgendwelche Texte lesen muss oder was auch immer und nebenbei irgendwas anhören will und aber nicht nur anhören will, sondern nebenbei auch mal wieder rüberschauen will, auf was in dem Video passiert. Was bei mir tatsächlich echt relativ häufig der Fall ist. Also ich glaube, ich nehme das wirklich, ja, eigentlich jeden Tag her und vielleicht sogar jeden Tag mehrmals, je nachdem, was gerade so ansteht.
Das heißt, ich habe jetzt die Möglichkeit, sowohl meiner Vorlesung über Alexander dem Großen zu folgen, als auch nebenbei Pamela Reif Workouts zu machen.
Ganz genau. Alles nur mit einem Knopfdruck.
Yes! 6 Minuten Brutal App Workout.
Sollte ins Marketing komme. Gehen, glaube ich.
Ja, das machst du eigentlich ganz gut. Ich habe auf jeden Fall richtig Bock auf die beiden Geschichten bekommen jetzt.
Ja gut, dann noch ein Wort zu Notion. Es ist sehr stark anpassbar, also in den Dingen, die man eben tun kann. Und ich habe es selber auch noch nicht gemacht, aber es gibt jede Menge YouTube-Videos dazu von irgendwelchen Leuten, die das für sich selber auch entdeckt haben, irgendwelchen YouTubern, die man sich mal anschauen sollte, wenn man gewisse Sachen vielleicht noch nicht so gefunden hat oder einfach Ideen haben will, was man denn vielleicht mit Notion noch so machen kann. Ich habe das jetzt schon lange auf meiner Liste, dass ich es jetzt mal mache, dass ich mir so ein Video mal anschaue, einfach um zu sehen, wie verwenden Notion andere Leute, und da kann man sich einige Ideen holen und dann vielleicht noch mehr rausholen aus dem Ding, was es ja eh schon kann.
Finde ich immer total befriedigend, solche Geschichten, wenn man sich in seiner Freizeit mit Optimierung auseinandersetzt. Also ich bin ja auch notorisch faul, und immer wenn ich dann sowas mache, mir zum Beispiel, keine Ahnung, ein Notizbuch kaufe oder so, das führt zu ganz, ganz tiefer Befriedigung. Da muss noch gar keine Arbeit gemacht worden sein. Aber Hauptsache, ich fühle mich produktiv.
Ja, es gibt einem den Eindruck von Produktivität.
Ja, genau.
Absolut.
Jetzt habe ich vorhin schon Pamela Reif angesprochen und damit möchte ich eigentlich gleich überleiten. Wir wollten ja auch ein bisschen die Themen aus unserem Hauptprogramm runterbrechen. Letztes Mal hatten wir über Workout und Yoga gesprochen. Und da möchte ich jetzt natürlich gerne wissen, wir haben April, du musst nicht mehr. Wie steht's denn um dein Workout?
Ich muss nicht mehr, genau.
Wie steht's denn darum? Pumpst du noch oder hast es gleich bleiben lassen ab dem Stichtag?
Pumpst du noch oder lebst du schon? Ich bin schon noch dabei. Ich habe jetzt die letzten paar Tage bin ich nicht so wirklich dazu gekommen. Ich muss gerade überlegen, wann ich das letzte Mal ein Workout gemacht habe. Aber okay, also verstehe. Das allerletzte war heute. Das allerletzte war heute Morgen. Eigentlich wollte ich gestern schon. Gestern habe ich es dann aber aufgeschoben. War dann zu faul. Hab dann tatsächlich eher was für die Uni gemacht. Also ist die Frage, ob ich wirklich zu faul war. Und nachdem ich ja gerade einen neuen Job angefangen habe, bin ich da eher noch am Ende des Tages so zufrieden mit meiner Produktivität, dass ich dann sage, ja, Workout muss jetzt nicht unbedingt sein. Aber ich will nicht aufgeben, ich will dabei bleiben. Ich fühle mich auch schon besser. Ich fühle mich so, als hätte ich erste Fortschritte gemacht. Und die sollen nicht wieder verloren gehen. Also das ist auf jeden Fall mein Ziel, doch durchaus dabei zu bleiben. Von daher, die Motivation ist immer noch da. In der Umsetzung hapert es manchmal noch. Aber ich setze mich da nicht zu sehr unter Druck.
Nein, auf keinen Fall.
Heute war übrigens Rücken dran. Und morgen wird dann wahrscheinlich wieder Brust.
Das freut mich zu hören. Der Rückentag ist der schönste Tag der Woche, meiner Meinung nach. Und du hast vollkommen recht. Lass es nicht verkommen, die Anfänger-Gains sind die schönsten. So schnell und so gut geht es nie wieder. Wie im ersten Jahr. freut mich, dass es für dich funktioniert. Ich persönlich mir ging es genauso wie dir, ich habe das Yoga auch ein bisschen schleifen lassen danach. Davor hatte ich es ja täglich gemacht, wenn nicht sogar zweimal täglich, wenn ich mich danach gefühlt habe. Einfach um Muskeln ein bisschen zu lockern, zu dehnen und vorm Einschlafen dann auch. Weil ich finde, das hilft einfach zum Runterkommen. Ich habe ja diese Achtsamkeitsgeschichten und Atemübungen nicht gemacht, aber einfach der Faktor, dass man sich mal hinsetzt, sich nicht berieseln lässt und sich ein bisschen durchdehnt, das ist einfach schön. Hab's dann aber gestern Abend wieder gemacht, weil ich mich total steif und verspannt gefühlt habe. Und es hat seine Wirkung erfüllt. Danach ging es mir wieder super. Und ich konnte entspannt ins Bett gehen. Also ich glaube,
ja, sehr schön.
Ich werde der Sache tatsächlich auch treu bleiben. Besonders dem Programm, das du mir da geschickt hast. Von der, wie heißt sie? Adrienne, glaube ich. Die macht es wirklich schön, in einem gesunden Maß. Das taugt mir gut.
Ja, ich hätte tatsächlich auch mal, würde tatsächlich eigentlich auch gern mal nochmal Yoga machen. Ist schon lange her jetzt bei mir. Ich habe es dann auch irgendwann so, ich habe dieses 30-Tage-Programm durchgezogen und dann war ich so, ja, yeah, yay, yeah, richtig cool. Und dann wusste ich irgendwie nicht so recht, wie ich weitermachen soll. Und so hier und da dann YouTube-Videos von ihr hätte ich weitermachen können natürlich. Aber es war dann nie so, okay, nehme ich jetzt das oder das oder was immer. Aber und dann bin ich irgendwann dazu abgedriftet, einfach gar nichts mehr zu machen, weil ich mich nicht so richtig den Drive gefunden habe, jetzt dieses spezifische Workout zu machen oder das spezifische Workout. Das ist mir dann ein bisschen schwer gefallen. Aber an sich ist eine coole Sache, die man einfach in seinem Toolkit hat, um sich seinen Körper ein bisschen zu entspannen und zu, wie du schon sagst, zu dehnen und runterzukommen und vor allem auch diese kontrollierte Atmung und so, die viel mit Yoga zu tun hat, die zu praktizieren, die hilft auch einem in jedem anderen Sport.
Das glaube ich dir auf jeden Fall. Wie gesagt, mir ist leider ziemlich wuppe die Atmung, aber ich bin überzeugt, dass sie sehr wichtig ist.
In diesem Sinne, das war unsere erste Ausgabe von unserem Sonntagvormittag-Format. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr habt ein schönes Frühstück gehabt. Ich hoffe, der Kaffee hat geschmeckt. Und beziehungsweise wir hoffen. Und wir hoffen, ihr habt was daraus mitgenommen. Über Proteine, über Notion, über Build and Build Extension und auch über den Wert von Workouts im Leben. Matze und ich werden uns jetzt verabschieden.
Genau.
Und wir freuen uns aufs nächste Mal.
Genau, das nächste Mal wird sein, wenn wir wieder genug Material gesammelt haben. Das hier ist ein unregelmäßiges Format. Das heißt, wir versuchen hier nichts zu erzwingen, sondern immer, wenn wir genug Material zusammen haben und Bock haben aufzunehmen, wird eine Folge kommen. Wir informieren euch dann wie immer auf Instagram darüber, wann und wie. Respektive, das Wann ist keine Frage, es wird immer Sonntagvormittag sein.
Genau, und der nächste reguläre Podcast kommt wieder am... Ich glaube, am 7.5. ist das richtig?
Ich glaube schon.
Ich glaube schon, der 7.5. müsste es sein.
Der erste Freitag.
Oder ist sogar der 30.4. schon?
Nee, wäre mir zu stressig. Erster Freitag im Monat.
Dann wird es der 7.5. sein.
7.5. gibt es die nächste Ausgabe. Außer aber noch lang hin. Vielleicht machen wir davor noch eine.
Dann wünschen wir euch noch einen schönen Sonntag und bis zum nächsten Mal.